Ich wollte immer unabhängig sein. Ich wollte unabhängig von einem Mann sein und immer auch so mein Ding machen. Was gebe ich jungen Frauen mit? Ich muss in nichts perfekt sein und ich muss mir einfach was zutrauen können. Und das ist eine Entscheidung.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Magic Girls Talk, dem Ort, an dem inspirierende Geschichten auf Technologien treffen. Ich bin Lena und jede Woche sprechen wir mit bemerkenswerten Frauen, die in der IT-Branche Wellen schlagen. Wir tauchen ein in ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge, um dich zu ermutigen, deinen eigenen Weg in der Tech-Welt zu gehen. Wie ihr es vielleicht gemerkt habt, gab es leider in den letzten 3 Wochen keine neue Folge. Das lag daran, dass einige Aufnahmen verschoben worden sind und ich auch einen neuen Job angefangen habe. Dazu sicherlich bald mehr in den nächsten Wochen. Falls ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram oder LinkedIn. Heute spreche ich mit Monika Kork, sie ist Head of Sales Automotive bei Randstad Digital, richtig, unserem Podcast-Sponsor. Und wir wollten Randstad Digital nicht nur im Intro erwähnen, sondern euch Randstad Digital einfach mal mehr vorstellen. Was machen sie eigentlich, wie ist es dort zu arbeiten? Ich bin sehr froh, dass wir mit Monika sprechen konnten, denn sie hatte einen sehr, sehr spannenden Weg und ganz, ganz viele Tipps für euch. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bevor wir aber starten, startet Anna mit dem Fakt der Woche und am Ende stellt euch Xisa wie immer den Beruf der Woche vor.
Hey, ich bin's wieder. Und bevor wir gleich ins Gespräch starten, habe ich wie immer einen spannenden Fakt für euch mitgebracht. Der Marktanteil deutscher Automarken ist 2024 auf nur noch 19,25% gesunken. Chinesische Hersteller liegen mit über 50% erstmals vorn, angetrieben von E-Mobilität und digitaler Innovationskraft.
Hallo zusammen, erstmal schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich sitze hier heute mit Monika. Monika ist Head of Sales Automotive bei Randstad Digital. Liebe Monika, erstmal schön, dass du da bist.
Danke, Lena, für die Einladung. Ich habe mich total gefreut und auch, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu sprechen.
Ja, wir sind schon ganz gespannt auf deinen Weg heute. Wir starten ja immer ganz am Anfang, nämlich bei deiner Schulzeit. Wie ging es nach deiner Schulzeit weiter?
Da muss ich natürlich schon sehr lange zurückgreifen. Aber gut, ich bin ja Jahrgang 70 und man muss dazu sagen, das Zeitalter war ein ganz anderes, als es jetzt ist, wenn ich das jetzt so mit meinen Kindern vergleiche. Aber nach dem Abschluss der Wirtschaftsschule und früher Mutterschaft, ich bin schon mit 22 das erste Mal Mutter geworden, habe ich so meine Karriere gestartet als Assistentin in einem Verlag, weil ich einfach keine Unterstützung zu Hause bekam, aus ärmlicheren Verhältnissen kam und einfach mal selbstständig mich auf eigene Füße stellen wollte und so schnell wie möglich raus wollte. Das war so mein erster Gedanke, ich will was machen, ich muss hier raus. Ich habe dann den Wechsel zu IBM, das war 97, gestartet. Das war so für mich der Wendepunkt. Dort habe ich dann 17 Jahre gearbeitet und da durchlief ich eine exzellente Ausbildung. Also IBM hatte wirklich alles, was man so an Ausbildung für Soft Skills, Hard Skills machen kann, mitgegeben. Und ich stieg da auch zur Führungskraft auf, habe da ein Assessment Center bestanden gegen 10 nur männlichen Kandidaten. Da war ich bis heute noch sehr stolz drauf. Und ich leite dann dort als Firstlinerin die letzten Jahre deutschlandweit ein Team von Bid-Managern in den Branchen Insurance, Banking und Automotive. Mhm. Parallel dazu, wenn ich weitermache, soll ich?
Ja, vielleicht nur ganz kurz, vielleicht weil unsere Zuhörerinnen das nicht alle wissen. Was ist ein Bid-Manager?
Ein Bid-Manager ist im Bereich Pre-Sales angesiedelt. Das heißt, ich habe also zumindest als Bid-Manager bei IBM nicht direkten Kundenkontakt, sondern ich unterstütze die Account-Manager oder Sales-Manager, wenn sie Angebote legen wollen für den Kunden. Und meine Aufgabe ist es letztendlich mit ihm das komplette Projekt durchzuplanen, was er dem Kunden anbieten will. Also hinsichtlich Kalkulation, Staffing, Delivery-Modell, alles was dazugehört, inklusive aller Freigaben, die du brauchst, damit zum einen das Unternehmen sagt, ja, machen wir, aber auch der Kunde am Schluss natürlich happy ist.
Ja, und IBM zu dem Zeitpunkt, warum hast du dich damals für IBM entschieden? Was haben die damals an Produkt gemacht? Ich meine, das ist jetzt ja auch schon wieder einiges her und vielleicht einige unserer Zuhörer waren da vielleicht noch gar nicht geboren. Also ja, was haben die zu dem Zeitpunkt gemacht?
Ja, gute Frage. Ich muss dazu sagen, ich war ja damals, als ich mich beworben habe, schon Mutter. Mhm. Und es war gar nicht so einfach, einen Job zu finden, weil ich mich ja auch an Kindergartenschließungszeiten richten musste. Und ich habe damals, ich weiß es noch sehr genau, ich habe ein cooles Profilbild von mir genommen, habe meine erste Bewerbung runtergeschrieben und habe erstmal so 60 Bewerbungen rausgeschickt. Und wie kam es zu IBM? Da gab es damals einen total netten Herrn, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, ich weiß auch gar nicht mehr, ob er noch lebt, bei IBM. Und der hat mich angeschrieben und sofort angesprochen, weil er hat gesagt, ihm hat der Lebenslauf imponiert, er will mir gerne eine Chance geben und ob ich nicht ins Assessment Center von IBM kommen möchte. Nachdem ich einige Absagen bekam, warum? Weil ich einfach gewisse Zeiten brauchte, man total unflexibel war, was Kindergarten, Arbeitszeiten, die waren nicht vereinbar. Und IBM hat zumindest mal avisiert, dass es da Möglichkeiten gibt, mir entgegenzukommen. Und die Chance habe ich genutzt. Und deswegen fiel dann meine Entscheidung nach einigen Vorstellungsgesprächen auch auf IBM und umgekehrt. Also ja, das Assessment Center bestanden, war für mich total spannend. Und habe da dann eigentlich meinen Karriereweg begonnen. Es war echt ein Wendepunkt für mich, auch so als Quereinsteiger in die IT-Branche.
Ja, spannend auf jeden Fall. Wie ist das so aus deiner heutigen Sicht? Hat sich das geändert? Also gerade Familien, Mütter, es ist ja immer noch ein Riesenthema. Ist es ein Karrierekiller oder wie ist das aus deiner Sicht?
Ich denke, es lässt sich vereinbaren. Mhm. Ja, aber es ist schwierig nach wie vor, denn du musst sehr organisiert sein, du musst sehr fokussiert sein, du willst Familie und Beruf zusammenbringen. Ich denke, ich bin meinen Weg gegangen, immer mit Herz und Verstand und sehr intuitiv. Die Priorität lag natürlich immer bei der Familie. Wenn es drauf angekommen wäre, wäre die Priorität bei meinen Kindern gewesen, ganz klar. Die Frage hat sich Gott sei Dank mir nie gestellt und ich konnte es Gott sei Dank immer vereinbaren. Aber es ist schon immer die Extrameile, die du gehen musst. Im Beruf, zu Hause und du musst mega flexibel sein. Ja. Ich finde, die Gesellschaft muss da einfach umdenken. Und dieses Umdenken, das braucht Zeit. Diese Mühlen brauchen Zeit.
Ja, auch das Betreuungsangebot ist ja auch noch lange nicht da, wo wir es eigentlich bräuchten, damit Frauen oder Eltern allgemein ja gleichberechtigt arbeiten gehen könnten.
Also es war sicher nicht einfach und es gab echt Phasen, in denen mich gefragt, ob ich allem gerecht werden kann. Ja, meinen Kindern, meinem Job, meinen eigenen Erwartungen, die immer sehr hoch sind. Aber ich war dann doch immer sehr mutig und ich wollte immer unabhängig sein. Ich wollte unabhängig von einem Mann sein. Oder ja, und immer auch so mein Ding machen und habe gelernt, da auf mein Bauchgefühl zu hören und hatte auch echt Glück.
Ja, wie ist es dann nach 17 Jahren IBM weitergegangen? Warum hast du dann nochmal den Wechsel gemacht?
Naja, also der Stillstand ist für mich so keine Option und IBM war damals, als ich mich entschieden habe zu gehen, wäre die Möglichkeit gewesen, direkt in Sales zu gehen bei IBM. Also direkt auch mit Kundenkontakt und das, was ich eigentlich jahrelang gemacht habe, dann auch selbst zu vertreiben. Habe dann aber für mich entschieden, so weit bin ich noch nicht. Meine Kinder waren damals auch noch klein. Das war dann 2014 bin ich gegangen von IBM, glaube ich, genau. Und ich wollte verstehen, wie der Mittelstand tickt. Du bist dann auch, wenn du in seinem Konzern arbeitest, so gebrandet und so, ich sagte immer, ich war so blau. Weil IBM war immer so, ja, so im blauen Dunstkreis und ich wollte einfach mal wissen, wie ticken denn andere Firmen eigentlich, wenn du nicht in so einem Konzern arbeitest, wo du nicht durchgetaktet bist von Prozess zu Prozess, wenn du nicht jedes für alles und jenes ein Template hast, sondern wenn du wirklich vielleicht viel mehr mitdenken musst und hands-on bist. Und ich wollte da einfach mal näher dran sein und ich bin mit jeder neuen Station gewachsen, fachlich, aber auch persönlich, denke ich. Hat mich auf jeden Fall weitergebracht, mich aus dieser Komfortzone selbst zu heben. Natürlich mit dem Gewissen, diesen Wechsel mit 3 Kindern habe ich gemacht, indem ich wusste, ich habe in meinem Hintergrund ein finanzielles Fundament, weil ich hatte ja damals, zu dem Zeitpunkt war ich auch verheiratet, und der hat mir dann auch schon diese Angst genommen, diese existenzielle Angst, weil ich könnte mir vorstellen, als Mutter von 3 Kindern nochmal vor dieser Situation zu stehen, würde ich es wahrscheinlich nicht wagen, einfach aus der Angst heraus, die finanziellen Mittel dann plötzlich vielleicht nicht mehr zu haben und wirklich ein Existenzproblem zu haben.
Also ja.
Deswegen, letztendlich war das aber so der Grund meiner Entscheidung. Ich habe ein starkes Fundament, ich traue mich jetzt einfach mal. Ich habe ja nichts zu verlieren, außer dass ich wachsen kann.
Kurze Unterbrechung von mir, wie jede Woche. Es wäre super hilfreich, wenn jede von euch einmal diese Folge teilt. Wenn jede von euch nur einmal diese Folge teilt, würden wir doppelt so viele Frauen erreichen. Deswegen tut uns bitte den Gefallen und helft uns, noch mehr Frauen zu erreichen, indem ihr diese Folge teilt. Zurück ins Interview. Wie war das für dich denn? Du hast gerade schon gesagt, es war für dich ja auch ein Quereinstieg in die IT. Wie war das für dich? Wo hast du dir dein Wissen dann hergeholt? War das so learning on the job? Bist du auch da die extra Meile gegangen?
Also du musst dir vorstellen, als ich zu IBM kam, da gab es ja noch kein, also Internet war in den Kinderschuhen, KI gab es auch keine, das Handy, ich weiß, 97 hatte ich das erste Mal diesen Nokia-Knochen in der Hand, Handy. Ja, es gab ja noch kein Smartphone.
Unvorstellbar für uns.
Für alle Zuhörer, das mag für euch unvorstellbar klingen, aber ja, man hat sich noch wirklich über das normale Wähltelefon verabredet, ja, und man hatte kein Smartphone, man hatte kein WhatsApp, es gab kein Instagram, es gab kein TikTok, es gab nichts dergleichen. Deswegen, ich würde sagen, die heutige Generation hat es viel einfacher. Und es war damals, also im Bereich meiner Möglichkeiten, auch wenn es ein saublöder Satz ist, aber würde ich sagen, habe ich alles so ausgeschöpft, was es an Informationen gab, die mir halt von Büchern her gegeben waren oder an Studien oder von der Firma selbst an Fortbildungsprogrammen gegeben worden ist oder durch mein Netzwerk.
Ja, jetzt nochmal rückblickend von heute auf deinen Karriereweg. Welche Station war denn auf den weiteren Weg die prägendste, bis du dann zu Randstad Digital gekommen bist?
Eigentlich der Wendepunkt zu IBM, das war mein prägendster. Da habe ich das meiste mitgenommen. Das war schon richtungsweisend für mich. Und dann auch nochmal das Weggehen von IBM. Diese bewusste Entscheidung zu sagen, ich verlasse jetzt die Komfortzone und möchte einfach mal raus in die weite Welt und schauen, wie denn der Mittelstand tickt.
Und wie bist du dann bei Randstad Digital gelandet? Also Randstad Digital sponsert ja auch unseren Podcast, worüber wir sehr, sehr froh sind. Und wie bist du da hingekommen?
Wie bin ich da hingekommen? Naja, ich habe IBM verlassen, bin dann in den Mittelstand und habe dann vor Randstad Digital noch 2 andere Firmen gehabt. Und dann hatte ich, Randstad Digital hieß ja zuvor Ossi, und der damalige CEO der Ossi, der hat von mir Wind bekommen über einen Freund und hat gesagt, du, die Monika, die musst du dir mal anschauen, die könnte dir dein Automotive-Geschäft auf Vordermann bringen. Und der hat dann tatsächlich mit mir Kontakt aufgenommen und gefragt, ob ich ihm Automotive aufbauen würde. Und auch da wieder ein mutiger Schritt von mir zu sagen, ich verlasse wieder das Gewohnte, ich gehe wieder einen neuen Schritt, ich traue mir das zu und habe das dann tatsächlich auch genau so gemacht. Also ich bin dann nach 2,5 Jahren Entity Data zu Ossi gewechselt. Damals hieß Randstad Digital Ossi und habe mich getraut und habe gesagt, ja, ich probiere das. Mit dem Kundennetzwerk und dem ganzen Wissen, das ich halt mir dann die letzten Jahre angeeignet hatte. Ich denke, man muss das schon mitbringen. Also vom Wesen her Neugierde Und auch diese Entscheidung für dich jeden Tag, auch diese bereit zu sein, diese Komfortzone zu verlassen und was Neues zu wagen und dich nicht immer nur in deinem Brei da zu suhlen, sondern einfach auch mal sagen, nee, also neugierig sein und die Welt bietet so viel mehr und es zahlt sich aus.
Ja, super spannend. Und jetzt bist du Head of Sales bei Automotive bei Randstad. Ja. Was machst du da? Erzähl uns ein bisschen von deiner Tätigkeit.
Ja, das sage ich früher, weißt du, wenn ich solche Titel gelesen habe, Head of Sales für Automotive, boah, mein Gott, was macht der alles? Ich bin da auch wieder so reingeschlittert, weil ich sollte ja den Account aufbauen und dann war ich Account Manager, vor allem für BMW, Kleinpartner für BMW ist das Gleiche letztendlich, nur gibt es 1000 verschiedene Wörter dafür. Und ich bin da auch so reingewachsen. Und was mache ich? Also meine primäre Aufgabe ist es, mich darum zu kümmern, dass wir wachsen. Dass wir wachsen, was unser Kundenportfolio anbelangt, dass wir wachsen im Umsatz, dass wir wachsen in der Marge. Und ich trage dafür auch die Verantwortung. Das heißt, mein Ziel ist es, die Profit- und Loss-Verantwortung zu tragen für das Unternehmen, dass wir immer neue Ideen gemeinsam mit unserem Kunden entwickeln, wie wir seine Kundenwünsche umsetzen können, aber auch proaktiv innovative Ideen einzubringen. Und ich habe ein kleines Team von 2 Leuten und wir rocken zu dritt. Ich bin nach wie vor sehr operativ und hands-on. Wir rocken zu dritt einen sehr, finde ich, ansehnlichen Bereich in Automotive und Manufacturing, der zu circa 30 bis 40% des Revenues von Randstad Digital ausmacht.
Okay, krass. Ja, das ist natürlich mit 3 Leuten auch echt, echt viel.
Ja.
Was ist so da deine größte Herausforderung im Berufsalltag?
Den unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht zu werden, weil unterschiedliche Hersteller im Premium-Bereich vom Automotive unterschiedliche Vorstellungen haben. Sie haben unterschiedliche Delivery-Modelle. Ich meine, die Zeiten im Moment, es ist bekannt, dass es für Automotive gerade jetzt gerade schwierig ist, weil Automotive steckt aktuell in einer Krise. Ich denke, wirklich schwierig ist es jetzt, mit dem Kunden gemeinsam Budget-Cuts zu realisieren. Was bedeutet, dass gewonnene Projekte reduziert werden müssen? Dass wir Shoring-Mix, den wir einmal angeboten haben, nochmal prüfen müssen, dahingehend, ob man den optimieren kann, um dann vielleicht auch bessere Preise zu realisieren für den Kunden. Immer trotz allem parallel zu wachsen, was total schwierig ist, seinen Bestand zu halten. Du fragst mich diese Frage im Moment in einer Zeit, die für Automotive nicht so einfach ist. Für die OEMs, aber auch als für die IT-Dienstleister ist es gerade sehr schwierig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch da ganz gut angeknüpft. Kannst du noch ein bisschen mehr zu Randstad Digital erzählen? Also wenn du jetzt so Angebote schreibst, was sind das für Projekte, die ihr macht? Wie unterstützt ihr den Kunden? Was sind so Dienstleistungen, die ihr anbietet?
Der Kunde schreibt unterschiedliche, also wie sieht das aus, wie ist das aufgebaut, wie komme ich denn überhaupt dazu, ein Angebot zu schreiben? Im Prinzip ist es so, dass meine Aufgabe als Sales ist, dass ich auf unterschiedlichen Plattformen, die von OEMs zur Verfügung gestellt werden, registriert bin. Wenn ich dort registriert bin und ich mein Profil hinterlege, dann habe ich die Möglichkeiten, RFPs, also sogenannte Requests for Proposal zu bekommen, auch Requests for Information. Damit kann ich mich für ein RFP bewerben. Das heißt, ich bewerbe mich darum, einem Angebotsprozess teilzunehmen, um ein Angebot zu legen. Und das sind unterschiedlichste Anforderungen. Das sind Anforderungen wie, bau mir eine Cloud. Sind Anforderungen wie, ich habe ein altes IT-System, baue es mir neu. Das sind Anforderungen wie, ich möchte meine IT-Landschaft komplett neu von der Architektur skizzieren. können aber auch Sachen sein wie, ich habe hier eine Applikationslandschaft, zum Beispiel im Bereich Automotive Manufacturing, die muss betrieben werden und zwar 24/7. Die Ausfallzeiten dürfen nur gegen Null gehen. Das sind harte Service Levels dahinter. Also das Portfolio, was wir anbieten, ist alles, was man sich unter IT-Services von der Beratung bis zur Umsetzung bis zum Betrieb vorstellen kann. In den unterschiedlichsten Bereichen. Architekturthemen, Cloud-Themen, KI-Themen, aber auch einfach nur ein individuelles Softwareentwicklungsprojekt kann es sein, was auch Spaß machen kann.
Und dann habt ihr die Personen, die das bei euch umsetzen, sind das dann auch teilweise Softwareentwickler oder sitzen bei euch nur Berater oder welche Profile habt ihr bei euch bei Randstad Digital?
Alles.
Okay, ja, spannend zu wissen. Weil also wir haben ja als Zuhörerin oder unsere Zuhörerinnen sind ja häufig auch noch so in der Orientierungsphase. Wo kann es hingehen? Es gibt ja auch in der IT einfach super viele Berufe und Möglichkeiten. Und du bildest jetzt gerade den Sales-Bereich ab, aber es ist ja auch gut zu wissen, dass Randstad Digital auch eigentlich alle anderen Profile sucht, wenn ihr so komplexe und diverse Projekte durchführt.
Ja, also prinzipiell als Sales musst du schon sehr eng mit der Delivery zusammenarbeiten, weil ich finde, das geht getrennt nicht. Ich finde, wir müssen zusammenarbeiten, weil das, was wir uns ausdenken und an Angeboten schreiben, da brauche ich die Delivery dazu, weil letztendlich soll das Ganze ja nicht nur eine Märchengeschichte sein, sondern ja auch realisierbar sein.
Ja.
Und der Kunde soll ja am Ende des Tages happy sein. Aber was brauchen wir für Rollen? Ich denke, das ist im Wandel. Das ist ein spannendes Thema, was du ansprichst, weil wir es letztens auch diskutiert haben bei uns. Also ja, wir haben von Java-Programmierer über den Architekten, über einen Projektleiter, über Betriebler, über Consultants, also den klassischen Berater, der halt auch fachlich dann sehr stark ist, brauchen wir alles. Ich denke aber, dass das Thema Shoring ein ganz wichtiges Thema wird für uns in Zukunft, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben hinsichtlich Preisgestaltung. Und da denke ich, dass wenn man ein gewisses Maß an Bereitschaft zu arbeiten, auch mit fremden Kulturen, zum Beispiel jetzt Nearshore, Offshore mitbringt, dann ist das auf jeden Fall mal ein Plus. Und auch diese zu managen zu können, entweder als Lead-Software-Developer oder als Projektleiter von internationalen Projekten und auch da Erfahrung mitbringt. Ich denke, auch Englisch natürlich, das ist eigentlich das Um und Auf. Ohne dem geht es schon gar nicht mehr. Und da verändert sich gerade so auch die Welt. Ja. Die wollen zwar immer die Deutschsprachigkeit haben, die Deutschen in den Projekten, aber sie merken schon auch, dass du preislich da einfach in einer ganz anderen Liga mitspielst, als wenn du in einem Shoring-Mix anbietest. Und dann musst du einfach solche Teams auch führen können, egal in welcher Rolle du jetzt gerade bist. Und ich glaube, diese Leader-Rollen und auch das Facing to the Customer, das kommt aus dem Onshore-Bereich, also aus Deutschland heraus. Und das kann dann gesteuert und orchestriert werden ins Nearshore oder Offshore hinein.
Ja, sehr, sehr spannend. Ja, ich glaube auch Rollenprofile werden sich in der Zukunft auch durch KI und so natürlich nochmal einfach verändern. Ja,
ja
auch das. Auch im Sales-Bereich brauchst du ja das IT-Know-how. Welches brauchst du da? Wie holst du dir das Wissen ran? Sprichst du da viel mit den Fachabteilungen? Auch da für unsere Zuhörerinnen, so wie viel IT-Know-how brauchst du in deinem Job?
Also prinzipiell gilt für mich, man wächst mit seinen Aufgaben und genau so ist es. Mhm. Ich bekomme halt RFPs, da muss ich mich erstmal selber einlesen und schlau machen. In der heutigen Zeit geht das ja super schnell, denn ich werfe das in den ChatGPT oder in eine KI rein oder in GenAI rein und der wirft mir dann wirklich so das Essentiellste raus, was wichtig ist. Und kann damit arbeiten oder ich frage einfach Google, was heißt denn das und das, ja. Das geht sehr einfach mittlerweile, aber ich hole es mir natürlich durch die Zusammenarbeit auch mit meinen Spezialisten, die wir natürlich bei Randstadt Digital haben, und ohne die wäre ich auch aufgeschmissen. Also ich habe sicherlich kein tiefes Know-how zum Thema GenAI oder AI oder wie führe ich eine Cloud-Migration durch. Mhm. Aber ich muss schon so auf einer ziemlich hohen Metaebene eine Ahnung haben davon, denn ich will es ja auch verkaufen und ich würde mich jetzt für einen Kundentermin natürlich speziell vorbereiten, um auch zu sagen, was ist unser Portfolio in Randstadt Digital, speziell dann aber auch für Automotive, und das geht ganz gut durch die Zusammenarbeit einfach mit den Kollegen, die einfach, der eine weiß das, der andere weiß das, und wenn man miteinander redet, dann kommen wir zusammen.
Ja, sehr gut. Ich habe sowieso das Gefühl, das ist ja in der IT auch sehr, sehr essentiell, egal auf welchem Projekt oder so man arbeitet ja immer mit den unterschiedlichsten Rollen zusammen und halt auch wirklich immer internationaler. Also da ist es immer gut, wenn man auch gut kommunizieren kann und die Leute abholen kann und ja die richtigen Fragen stellen kann. Ich glaube, das ist häufig sehr, sehr wichtig.
Ja, das kriegst du aber auch raus mit der Zeit. Ja. Also man muss nicht immer alles gleich können. Konnte ich auch nicht. Also ich bin einfach manchmal auch, ich finde, man kann auch Fragen stellen. Also ich finde, ein wichtiger Punkt, man muss nicht alles wissen können und perfekt sein. Und ich finde, wir sollten auch weg davon zu denken, wir müssen immer alles können und perfekt sein. Es gibt unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen. Ich kann mir eine Meinung genau darüber bilden, indem ich ganz viele frage im Unternehmen und dann habe ich halt eine Meinung dazu und dann kann ich die auch gegenüber dem Kunden vertreten. Das ist okay.
Ja, schön zu hören. Du hast ja am Anfang auch schon gesagt, dass für dich war ja bei IBM auch jemand, der sozusagen dir das richtige Setup geboten hat. Für dich damals auch als Mutter, als neue Führungskraft vielleicht auch. Was sind deine Tipps oder was machst du in deinem Umfeld, um junge Frauen zu enablen, um sie zu fördern?
Eine gute Frage. Ich nehme einen Podcast auf, wie mit dir.
Das ist schon mal ein sehr guter Schritt.
Ich bin ja selber Mutter von 3 Kindern und ich habe eine Tochter und 2 Jungs. Mhm. Sind jetzt alle schon, mittlerweile sind sie jetzt alle groß hier oder volljährig. Mhm. Und was mache ich? Also natürlich habe ich meine Kinder immer motiviert, zu sagen, schaut, dass ihr ein gutes Fundament habt mit einer guten Ausbildung und dann macht es einfach. Ja, lasst euch nicht erzählen, dass was nicht geht, sondern es ist möglich, alles unter einen Hut zu kriegen und ihr müsst nicht immer alles können. Und setzt euch nicht selbst Grenzen und wenn ihr stolpert, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Was gebe ich jungen Frauen mit? Genau das. Ich habe immer gedacht, ich muss perfekt sein, ich muss alles können, nur dann bin ich es wert. Mhm. Und das ist Quatsch. Also man wächst mit seinen Aufgaben, man wächst in Themen hinein. Ich muss in nichts perfekt sein und ich muss mir einfach was zutrauen können. Und das ist eine Entscheidung, zu sagen, ich traue mir das zu und ich mache es jetzt einfach mal ins kalte Wasser springen. Ich habe es auch gemacht. Ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe mir gedacht, okay, ich mache das jetzt, aber damit habe ich schon mein Fundament gelegt, ja. Es ist schon vielleicht auch Typsache, Lena.
Bestimmt, auf jeden Fall. Also das gehört sicherlich dazu. Und ja, wie du schon sagst, besonders auch dieser Mut, das einfach mal zu probieren. Was ist das Schlimmste, was passieren kann in den meisten Fällen? Also, und meistens ist es halt dann doch auch einfach ein Learning, was man dann mitnehmen kann. Ja. Deswegen. Fall.
Also das gehört dazu, das gefällt mir sehr gut mittlerweile, dass sich die Gesellschaft so gewandelt hat in man darf Fehler machen und man darf lernen. Und ich finde, erst dann kriegt man auch ein Charisma. Also ich finde, das macht es dann auch aus, ja, zu sagen, hey, ich bin mehrmals gefallen, aber erst beim Aufstehen zeigt das Stehaufmännchen seine Qualitäten, nicht wahr?
Was sind denn bei dir Sachen, wo du so im Nachgang sagen würdest, okay, da bin ich irgendwie mal hingefallen und habe viel draus lernen dürfen? Gab es da Momente?
Muss ich echt nachdenken.
Ist ja aber auch spannend zu sehen, dass man häufiger diese Failings gar nicht als Failings im Nachgang sieht, sondern wirklich irgendwie was draus mitgenommen hat und gar nicht so als, oh Gott, da ist irgendwie mal was schiefgegangen oder so. Das ist, merke ich auch wieder, im Nachgang ist es meistens gar nicht so schlimm.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich glaube, ich bin schon so, ich konnte eigentlich alles für mich so realisieren, was ich realisieren wollte. Da hat mich schon ein Stück weit auch das Glück begleitet vielleicht. Wo bin ich gefallen? Ich glaube, die Erkenntnis, nach 60 Bewerbungen so viele Absagen zu bekommen als junges Mädchen, das hat mich ziemlich gefrustet und das kann dir auch heute noch passieren. Das hat sich nicht geändert seitdem, außer dass die Anforderungen an dem, was du mitbringst, mittlerweile viel höher sind als damals noch in den 80er Jahren, würde ich sagen. Aber trotzdem an sich zu glauben und zu sagen, mit Kind und zu sagen, ich kriege das irgendwie gewuppt und ich schaffe das, weil ich an mich glaube. Vielleicht habe ich das meiner damaligen Jugend zu verdanken und meiner Blauäugigkeit. Aber ich habe es dann irgendwie doch geschafft, ja. Mhm. Also das war schon hart. Also es gibt Situationen, wo du dann wirklich denkst, scheiße, schon wieder, schon wieder, schon wieder. Und du kriegst keine Chance. Und hast halt Rahmenbedingungen, die sich nicht ändern lassen für dich. Und damit musst du klarkommen. Das war sicherlich für mich ein Lessons learned, da zu sagen, und wenn ich jetzt putzen gehe, ich krieg das hin. Ja, das wäre das Worst-Case-Szenario gewesen, weil irgendwo musst du ja dein Einkommen sicherstellen, damit du dir deine Miete, das Kind, so leisten kannst. Aber letztendlich, wenn man das für sich so abhakt und sagt, ja, okay, mit der Flexibilität könnt ihr eine Zeit lang überdauern, dann fühlt sich's dann gar nicht mehr so schwer an. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn und ich glaube, die Möglichkeit nicht wegnimmt, zu sagen, okay, dann gehe ich halt mal einen Schritt zurück und mach's halt, also bis der richtige Zeitpunkt für einen da ist.
Ja, ich glaube, das können im Moment auch gerade viele nachvollziehen, weil also wenn ich mit Leuten im Moment spreche, ich glaube, der Arbeitsmarkt ist im Moment nicht auch der einfachste. Nee. Und viele kriegen im Moment auch viele Absagen und auch wir sprechen ja auch mit IT-Girls, mit vielen Quereinsteigerinnen, denen natürlich dann auch so Berufserfahrung fehlt und die dann auch Absage nach Absage nach Absage bekommen. Und ja, manchmal muss man dann nochmal einen Schritt zurücktreten und natürlich auf jeden Fall weiterhin versuchen. Vielleicht war einfach noch nicht die richtige Stelle, das richtige Unternehmen dabei, aber ja, was wolltest du sagen?
Was ich sagen wollte ist, oder auch super mutig sein. Meine Beobachtung ist zum Beispiel, wir kriegen so ein Profil. Mhm. Ja, du siehst es auf LinkedIn, dass die und die Person gesucht wird. Du schaust dir an, welche Kriterien müssen erfüllt sein. Da steht Master, Studiengang in Tralala, 15 Jahre Erfahrung in dem und dem Bereich, die und die Technologien. Kannst du vielleicht nur 70%? Was macht die Frau? Die Frau macht es nicht. Was sich denkt, das muss doch ein perfekter Match sein, damit ich da bestehen kann. Was macht der Mann? Der Mann bewirbt sich. Ich glaube, der geht mit einer viel größeren Selbstverständnis da rein und viel mehr Selbstbewusstsein da rein. Ich sage, ich schaue da zweimal hin. Ich gehe da einfach rein, ich bewerbe mich. Und in der Interaktion, im Gespräch wird dann oft klar, dass das viel weicher ist als das, was dann vielleicht so gefordert wird. Es ist vielleicht nicht immer so, aber ganz oft so, weil ich stelle erstmal hohe Anforderungen, weil ich natürlich das Allerbeste will. Aber wenn ich dann jemand finde, der vielleicht dann punktet durch die Menschlichkeit, durch seine Erfahrung, vielleicht aber nicht die Schulausbildung hat, wie du ja bei mir auch siehst, ja. Ich habe ja kein Studium gemacht, habe trotzdem meinen Weg gemacht. Ja, lasst euch da nicht entmutigen. Macht es einfach. Bewirbt euch trotzdem auf die Stellen und wachst damit. Und durch die Kommunikation, ich komme ja aus Wien und in Wien gibt es so ein Sprichwort, durchs Reden kommen Leute zusammen. Und ich finde, das ist nach wie vor etwas, redet miteinander. Und das Erstgespräch kann echt so ein Icebreaker sein, indem man einfach mal sagt, was steckt denn wirklich hinter dieser Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch immer ein Tipp, den wir auch immer und immer wieder mitgeben. Ne? Man muss nicht 100% einer Stellenanzeige erfüllen. Das tun sowieso die wenigsten, weil es immer die eierlegende Wollmilchsau
in den Ständen. Immer. Also die Rolle gibt es gar nicht. Das kann ich gleich sagen. Ja, und wenn einer sagt, dann hat er auch nur vielleicht damals so einen Touchpoint gehabt, aber erfüllt das 100%. Also ganz selten, dass du wirklich einen hast, der sagt, er erfüllt von allen geforderten Anforderungen 100%. Also vielleicht will man das ja aber auch dann gar nicht, ja, weil ändert sich vielleicht ja durch das Gespräch, ja, der sucht, vielleicht auch der Fokus, weil der vielleicht Themen einbringt oder Sichtweisen einbringt, die man noch gar nicht berücksichtigt hat. Ich finde, das ist auch nochmal so ein Aspekt.
Hast du noch so einen Tipp vielleicht, wie man sozusagen diese erste Hürde schafft? Also du kriegst ja wahrscheinlich auch, wenn du eine Bestelle ausschreibst, irgendwie keine, beispielsweise jetzt hunderte Bewerbungen und viele, da fallen ja viele schon raus, die werden ja gar nicht zum Gespräch erst eingeladen. Hast du da noch einen Tipp? Einfach vorher mal anrufen oder auf Events gehen oder was wäre da noch so dein Tipp, um diese erste Hürde zu schaffen?
Die Hürde zu schaffen, um ins Gespräch zu kommen.
Ja. Mhm.
Yeah. Und jetzt bin ich ja kein Recruiter und ich bekomme ja meistens die Profile erst dann vorgeschlagen, wenn der Recruiter sie schon ausgewählt hat, müssten wir eigentlich eine andere Kollegin dazu fragen, ehrlicherweise. Ich kann dir nur sagen, es ist nicht einfach. Und ich glaube, ich würde einfach anrufen. Ja, und also mich wirklich, ich muss immer, das klingt jetzt so absurd, aber ich habe mal ein Verkaufsseminar gemacht, da war ich ein sehr, sehr junges Mädchen. Und da hat der gesagt, Verkaufen ist wie Liebe. Und ich so, hä? Sag ich, warum ist das wie Liebe? Dann hat der gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind verliebt und Sie wollen unbedingt diesen einen Typen haben. Was würden Sie nicht machen, ja, um diesen Typ zu bekommen? Also du würdest ja auch ganz vieles tun, um Aufmerksamkeit zu erlangen, ja, um zu sagen, hey, schau mal, da bin ich und ich bin die Beste für dich. Und genauso funktioniert's. Einfach dranbleiben, Aufmerksamkeit zeigen und von sich überzeugt sein, ich bin die Beste, weil ich muss dafür brennen. Ja, und dann denke ich, ist das zumindest schon mal die beste Ausgangsposition. Wenn du halbherzig dran bist, dann musst du schon exzellent sein in deinem Job, um da zu punkten. Ansonsten gilt eher der erste Weg, würde ich sagen.
Gut zu wissen. Monika, wir sind auch schon wieder fast am Ende der Zeit. Hast du noch Punkte, die du gerne unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Aus deiner Perspektive, aus deinem Weg, der dich irgendwie vor allem vorangebracht hat?
Ich bin der Überzeugung, dass wir in einer Welt, in so einer digitalen Welt, mehr brauchen als nur Technologie. Ja, wir brauchen so auch das Menschliche, ja, das Vertrauen, den Dialog, echte Partnerschaften, echte Netzwerke und den Glauben an uns selbst. Und das will ich auch vermitteln, jeden. Und gerade in dem Zeitalter auch der künstlichen Intelligenz wird das Menschliche, die Gefühle, der Dialog, the real talk ganz, ganz wichtig sein und der ist auch nicht zu ersetzen. Und bleibt dran, seid mutig und entscheidet euch jeden Tag dafür, die Komfortzone zu verlassen.
Sehr gut, dann nehmen wir das als Abschlusswort. Ich danke dir, liebe Monika, für deine ganzen Insights, für deinen Weg. Ich glaube, wir konnten wieder viel mitnehmen und ja, vielen Dank.
Ich sag auch danke, Lena. Es war total nett, mit dir zu plaudern. War mein erster Podcast. Auch ich habe mich getraut und du hast es mir sehr einfach gemacht. Lieben Dank.
Sehr schön, das freut mich. Dann bis zum nächsten Mal.
Gerne, ciao.
Code Your Career.
Du möchtest Maschinen das Lernen und Tandem beibringen? Du interessierst dich für Robotik und künstliche Intelligenz? Du möchtest erforschen, wie Roboter sich in ihrer Umgebung anpassen können? Dann ist der Job der Robotics-Programmiererin genau richtig für dich. Du entwickelst Software für autonome Roboter und beschäftigst dich mit Behavior Studies, um Robotersysteme an menschliches Verhalten anzupassen. Dein Ziel ist es, Maschinen intelligenter und reaktionsfähiger zu machen. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du programmierst Algorithmen für die Bewegungssteuerung eines Roboters, testest seine Interaktion mit der Umgebung und analysierst Sensordaten, um sein Verhalten zu optimieren. Du arbeitest eng mit Psychologinnen und Ingenieurinnen zusammen, um realitätsnahe Bewegungs- und Entscheidungsmodelle zu entwickeln. Zukünftige Entwicklungen umfassen humanoide Roboter mit verbesserter Interaktion, adaptive KI-Modelle für Robotik und den Einsatz von Maschinen in Gesundheit und Assistenzbereichen. Falls du Fragen hast oder gerne mehr erfahren möchtest, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Monika hat mich nach der Aufnahme der Folge noch gebeten, euch unbedingt weiterzugeben, dass es bei allem, was ihr tut, einfach wichtig ist, dass ihr authentisch bleibt und einfach ihr bleibt. Ihr könnt sie auf jeden Fall bestimmt kontaktieren, falls ihr noch Fragen habt. Ansonsten auch, falls ihr Interesse an Randstedt Digital habt als Arbeitgeber, dann lasst uns das gerne wissen. Ich kann euch mit den richtigen Personen connecten und euch weitergeben. Ich hoffe, ihr konntet wieder eine Menge mitnehmen. Ich fand es sehr spannend, auch nochmal die Perspektive von Monika als Mutter zu hören und wie sie ihren Weg gegangen ist ohne Studium, ohne konkrete Ausbildung in diesem Bereich und wie entscheidend einige Entscheidungen von ihr waren. Ich wünsche euch nur das Beste für die Woche und wir hören uns nächste Woche.